Vielen Dank, lieber Tobi, dass ich heute hier sein kann. Ich überlege, wann war das letzte Mal? Schon ein gutes Jahr. Ja, ein gutes Jahr. Letztes Jahr im Herbst hat es kurzfristig nicht geklappt. Und ich freue mich, hier zu sein und kenne viele Gesichter oder sehe viele Gesichter wieder, aber vielleicht für den einen oder anderen. Raul Hamburger ist mein Name. Ich bin 44, komme aus Mettmann. Ich habe in der Treffpunkt Lebengemeinde als Jugendpastor gearbeitet, viele Jahre, und bin seit einiger Zeit nicht mehr im Gemeindedienst tätig, bin jetzt in der IT, aber ich liebe Predigen, ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein und versuche somit Gemeinden in meinem Umland mit der einen oder anderen Sache zu helfen, Gottesdienst oder andere Dienste, wo ich helfen kann. Insofern freue ich mich heute Sonntagmorgen am Palmsonntag hier zu sein. Ich habe aber nicht unbedingt ein Palmsonntagsthema auf den ersten Blick. Es hat schon etwas mit, oder ich sag mal, es hat etwas mit Jerusalem zu tun. Es hat etwas mit tatsächlich die Grundlage, dass Jesus dort herreiten konnte und dass er hineinreiten konnte nach Jerusalem. Und das wird uns später nochmal begegnen. Aber es wird heute um Nehemia gehen und um die Mauern der Stadt Jerusalem. Das Buch Nehemia im Alten Testament, dort geht es darum, dass die Stadtmauern in Jerusalem quasi wieder aufgebaut werden. Und es ist so, wobei ich brauche noch ganz kurz zwei Sätze für meinen Einstieg. Ich habe meine beiden Söhne mitgebracht. Josia und Johannes, die sind heute mit dabei, begleiten mich. Meine Frau ist unterwegs, besucht Freundinnen. Und wie das so ist, wenn man Papa und Jungs zu Hause ist und so weiter, dann kann man auch mal am Samstagabend ein bisschen länger einen Film gucken. Also haben wir Spider-Man geguckt. So, ich sag, wie es ist, wir haben Spider-Man geguckt. Aber nicht den neuen, der ist cool, sondern den alten mit Tobey Maguire. 25 Jahre alter Film. Und so quasi der OG Spider-Man, würde man heutzutage sagen. Der Originale, der echte Spider-Man. Und in dem Film gibt es einen Satz, und da dachte ich so, ach krass, dieser Satz, der passt super zu Nehemia. Dort sagt nämlich der Onkel von Peter Parker, dem Jungen, der Spider-Man ist, also falls ihr das noch nicht wusstet, Peter Parker ist Spider-Man. Okay. Nein. Da sagt der Onkel zu Peter: Peter, mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Und da musste ich schmunzeln, weil ich dachte, boah, das ist eigentlich eine Blaupause für Nehemia. Ja, Nehemia trägt eine unglaublich große Herausforderung in der Zeit, in der er damals lebte. Und er hatte eine unglaublich große Aufgabe. Und er wurde mit Kraft und mit Macht ausgestattet, etwas zu schaffen, was scheinbar unmöglich erschien. Und ich habe mir gedacht, wenn Esra und Nehemia, die beiden Bücher, die hängen miteinander zusammen. In unserer Bibel sind das zwei Bücher, aber im Hebräischen ist das eine große Geschichte. Esra und Nehemia, so ein bisschen wie die Avengers. Also wie so ein Superheldenfilm, wo Spider-Man und noch andere Superhelden zusammen sind. Und eigentlich ist diese Geschichte auch ein klein wenig so. Es geht gut gegen böse, es gibt eine große Herausforderung, es gibt Themen, die zu bearbeiten sind. Und Esra und Nehemia, die müssen erstmal ihre Wirkung erstmal entfalten oder zur Kraft kommen, um dann mal so richtig in Jerusalem aufzuräumen, im wahrsten Sinne des Wortes, müssen sie Jerusalem aufräumen, weil Esra baut den Tempel auf. Und ein Buch später baut Nehemia die Stadtmauer auf. Aber die müssen aus Babylon, aus der Deportation, müssen sie zurück nach Jerusalem. Warum waren sie in der Deportation? Weil das Volk Israel Jahr um Jahr, sie sind ja mit Gott unterwegs gewesen und sind mit Gott unterwegs und sie haben Salomon hat den Tempel gebaut, Jerusalem und die Stadt, und das war der Ort, wo sie Gott begegnet sind. Ja, also Israel, Jerusalem, der Tempel, das war der Ort, wo das Volk Israel seinem Gott begegnet ist und wo Gott seinem Volk begegnet ist. Das war der Ort der Verbindung. Das war der Ort, wo das passierte, dass sie einander begegnet sind. Und Jahr um Jahr und König um 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 König hat das Volk Israel von Gott abgelassen. Immer mehr. Sie haben anderen Götzen angehangen. Sie haben sich einen Scheiß drum gekehrt, was mit Gott ist. Und der Tempel war ein Abstellraum geworden. Jerusalem ist, sie haben Gott verloren aus ihrer eigenen Mitte. Es gab einen guten König dabei, wo die Augen geöffnet wurden, Josia, der sagte, wir müssen alles wieder umkrempeln, aber auch nach Josia ging es bergab, 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 bis Gott gesagt hat, und jetzt ist Schluss. Ihr verliert dieses Land. Ihr werdet deportiert. Ihr werdet hinausgeführt. Ihr werdet hinfortgeführt von dem Ort. Und Jerusalem wurde platt gemacht. Und jetzt leben die Juden im Exil. Und Esra, wie gesagt, der eine der beiden Superhelden, macht sich auf, den Tempel zu bauen. Und Nehemia, der andere, der lebt jetzt am Hof des Perserkönigs und hat eine hohe verantwortliche Position, meiner Meinung nach. Er war Mundschenk. Ja, Mundschenk. Er war jetzt nicht der Kriegsminister, der da überlegt hatte, was greifen wir als nächstes an. Er war auch nicht der Wirtschaftsminister und der Finanzminister, der die Goldmünzen... Nein, nein, er war der Mundschenk. Er hat immer probiert, er musste immer das Getränk vortrinken vor dem König und hat es ihm dann ausgeschenkt. Und der König musste sehen, dass Nehemia davon trinkt und nicht vergiftet wird. Das war seine Hauptnahe, also neben wunderbaren Weinen aussuchen, ja, schönen Merlot oder einen schönen Chardonnay irgendwie. Nein, er musste auch testen, ob dieses, wenn es das damals gegeben hätte, ne? Uiuiui. Er musste testen, ob dieses Getränk vergiftet war. Das heißt, Nehemia hat Tag für Tag sein Leben aufs Spiel gesetzt für den König. Vielleicht waren die Strukturen so, dass keiner Angst hatte, dass der König vergiftet wird, aber sicher ist sicher. Nehemia, du trinkst auf jeden Fall als Erster. Nehemia trinkt und alles gut, schmeckt normal, hier trink und der König trinkt und so weiter. Das heißt, Nehemia hat mit seinem Leben den König geschützt. Nicht auf dem Schlachtfeld, sondern im Thronsaal. Und das heißt, er war den ganzen Tag beim König dabei. Er war ganz nah an seinem Herzen. Er wusste, was los ist. Er wusste, was der König vorhatte. Er war dabei, wenn er mit seinen Kriegsministern Rat getrieben hat und dann Durst hatte. Nehemia, komm her, trink. Oh, super, alles klar. Perfekt, ist kein Gift und der König trinkt, alles klar, weiter. Und Nehemia kriegt alles mit. Er ist die rechte Hand des Königs, ist vielleicht ein bisschen viel, aber er ist dabei. Er kriegt alles mit, vielleicht wird er sogar vom König um Rat gefragt. Was denkst du, Mundschenk? Und dann kommen Menschen aus Jerusalem und berichten, die Stadt ist zerstört, es ist alles zerstört, die Stadtmauern, alles liegt brach. Und Nehemia hört das, setzt sich, fängt an zu weinen, ihm laufen die Tränen, er schreit zu Gott, wie kann das sein? Unsere alte Heimat, da wo unsere Vorfahren herkommen, wo wir hinfortgeführt wurden, wieso liegt das in Trümmern? Und ich habe mich gefragt, jetzt mal ganz ehrlich, wusste er das nicht? Also die Bibelfesten, die Bibelkenner, die schon häufig durchgelesen haben durch das Alte Testament und so weiter, wusste Nehemia nicht, dass Jerusalem zerstört ist? Sind das so, also hat er keine WhatsApp-Nachricht bekommen, die irgendwie reingeslidet ist? Ey, guck mal hier, Foto. Jerusalem kaputt. Oh, krass, krass. Schick mal mehr Fotos. Nein. Er wusste es. Ich bin davon überzeugt, die Juden im Exil wussten, dass Jerusalem zerstört war. Vielleicht wusste er nicht den ganzen Umfang, aber es waren keine Neuigkeiten. Und ich glaube, dass Nehemia, dass er traurig wurde oder dass ihm das Herz zerrissen ist, weil er plötzlich mit der Wahrheit konfrontiert worden ist. Er wusste es, aber es war ihm vielleicht egal geworden. Er wusste es, aber es war jetzt nicht es ist jetzt nicht direkt ganz nah an mir dran. Es ist ja da hinten. Ich habe ja hier meine Aufgabe. Und dann wird es ihm plötzlich 1:1 ganz live gesagt: Nehemia, die Stadtmauern sind zerstört. Esra ist hin, die bauen den Tempel, aber die Stadtmauern sind komplett zerstört. Und Nehemia merkt, das stimmt. Das stimmt, du hast recht, die Stadtmauern sind zerstört. Wie konnten wir das nur all die Zeit so brach liegen lassen? Wie konnten wir uns nicht dafür einsetzen, dass das wieder geschieht? Und Nehemia weint und betet und bekommt den Auftrag von Gott, bekommt es aufs Herz gelegt, zum König zu gehen, zu seinem König, dem er vertraut, der ihm vertraut, und ihm zu sagen: König, ich möchte nach Jerusalem und die Stadtmauern wieder aufbauen. Gott hat mir gezeigt, dass wir das tun sollen, dass wir die Stadtmauern wieder aufbauen sollen, dass sie nicht brach liegen sollen, dass der Ort, an dem unser Gott wohnt, an dem unser Gott seine Mitte nimmt, dass der wieder aufgebaut ist. Und der König, der Perserkönig, guckt ihn an und sagt: Du bist mein bester Mann. Ich schicke dich. Was brauchst du? Ich gebe dir Gold, ich gebe dir Holz, ich gebe dir die besten Männer. Du kriegst einen Reisepass, um durchzuwandern bis nach Jerusalem. Du kriegst einen Brief von mir. Wer dich anfasst, den fasse ich an. Keine Sorge, Nehemia, du ziehst nach Israel und baust die Stadtmauer wieder auf. Alle Mittel stehen dir zur Verfügung. Nehemia sagt: Wow, super. Aber dann brauchst du einen neuen Mundschenk. Und der König sagt: Mach dir keine Sorgen, ich mache ein Casting. 4-mal Gift, 1-mal nicht. Mal gucken, wer übrig bleibt, wer sich traut. Nein, natürlich nicht. Aber Nehemia darf losziehen. Und Nehemia zieht los und das ist das Buch Nehemia. Also das ist der Einstieg vom Buch Nehemia. Er zieht los oder er hat er hört von Jerusalem, er weint, er kommt zum König, er diskutiert, er geht los, er kommt in Jerusalem an, betrachtet alles, es ist alles kaputt. Sie fangen an aufzubauen und dort heißt es dann, Schritt um Schritt um Schritt, dass Nehemia alles inspiziert hat und sie angefangen haben, die Stadtmauern aufzubauen. Und vom Tor bis zur Ecke hat die Familie des Merschibat die Mauern ausgebessert. Und von der Ecke bis zur nächsten Ecke hat Tobias vielleicht sogar, ich glaube, es ist auch ein Tobias dabei, oder ein Tobias kommt auch noch, aber das ist ein Tobias kommt auch noch, aber das ist ein anderer. Genau, und dass er aufbaut von der nächsten bis zur nächsten Ecke und er und seine ganze Familie, der Sohn des Kunstschmiedes und. Und dann kommt eine Ecke, wo es heißt, und von dem Tor am Wasserlauf bis zur Ecke auf der Höhe waren die Männer von Tekoa eingeteilt, die ihre Nacken nicht beugten, die sich zu vornehm waren, um ihre Nacken zu beugen. Und da dachte ich so, oh Mann, ey, was für ein Grund, um in die Geschichte einzugehen, ja? So, alle packen mit an, wir bauen die Stadtmauern wieder auf. Aber die Männer von Tekoa, nein, wir machen uns die Hände nicht schmutzig. Das wäre nicht unbedingt der Grund, wofür ich in die Geschichte eingehen will, falls in 100 Jahren jemand irgendwie eine Geschichte über die Freikirchen schreibt. Aber die Leute von Tekoa, wissen wir bis heute, die hatten keine Lust. Auf jeden Fall bauen sie. Und was gehört zu einer guten Superhelden-Story immer dabei? Bösewichte. Die Gegner. Spider-Man muss gegen irgendwelche Gegner kämpfen. Und genauso Nehemia und Esra, sie haben Widersacher. Da sind Leute in Jerusalem, die sagen, nein, 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 das geht so nicht. Die haben jetzt keine Laserstrahlen und so, ne? Aber die sind eher so, dass sie... Also sie versuchen, Nehemia aufs Feld zu locken mit einem Brief, um ihn dann auf dem Feld zu töten. Aber Nehemia schnallt das. Und diese drei, Tobit, Sanballat und Gershom, Tobit oder Tobia? Das muss ich mal gucken. Tobia, genau, da war es nämlich. Tobia, Sanballat und Gershom sind klassische Superhelden, superbösewichte Name, ja. Die tauchen überall auf, Tobia, Sanballat, Gershom, das klingt schon so richtig hart. Und sie widerstehen Nehemia und seinen Leuten, haben vielleicht auch die Leute aus Tekoa schon längst zu sich gewonnen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind sie dagegen und versuchen ihn aufzuhalten. Aber Nehemia lässt nicht locker. Er baut die Mauer auf in 52 Tagen mit allen Männern und Menschen, die dort versammelt sind. Und sie haben in der einen Hand die Schaufel und die Axt und das Werkzeug und in der anderen das Schwert und den Speer und den Kampf. Und Nehemia zieht und bläst in die Posaune, wenn sie zum Kampf bereitstehen sollen und wenn sie bauen sollen. Und sie haben es auf dem Herzen, diese Stadt wieder aufzubauen. Und wie auch in jedem anderen guten Superheldenfilm, Crossover, Iron Man kommt bei Spider-Man vor, kommt Esra plötzlich im Buch Nehemia und liest die 5 Bücher Mose, sammelt das Volk, liest die 5 Bücher Mose. Und da habe ich gedacht, die haben die auch schon Jahre nicht mehr gelesen. Die haben auch schon vielleicht, die haben das aus dem Blick verloren. Und dann stellt sich Esra dorthin und liest an einem Tag die 5 Bücher Mose und erklärt. Ich habe mit meinem Sohn angefangen, die 5 Bücher Mose zu lesen, Abend für Abend, immer so 1-2 Kapitelchen. Man kommt nicht durch, alle 5 Verse bleibt man stehen. Boah, ist das spannend. Hast du gesehen? Krass, wie hat Gott das gemacht? Oh, wieso musste Abraham das machen? Boah, hast du gesehen? Er musste 7 Jahre arbeiten, hat dann die falsche Frau bekommen. Krass, hättest du das gemacht? Nö. Man diskutiert, man redet darüber und. Esra zieht das in einem Tag durch, alle 5 Bücher Mose. Auch 3. und 4. Mose. So nämlich. Warum erzähle ich das Ganze, diese ganze Story? Ich finde Nehemia super spannend. Ich beschäftige mich die letzten Wochen schon viel damit. Deswegen ist es kein Zufall für mich, dass ich das gerade so mit mir bewege. Nehemia ist... So, und jetzt klappe ich erst mein Skript auf. Keine Sorge, da stand da fast alles drauf. Nehemia hört etwas, hört von den zerstörten Mauern und fällt auf die Knie und weint und betet und ringt mit Gott. Wo sind in meinem Leben Mauern, die brach liegen, von denen ich vielleicht, nein, ich lasse das vielleicht weg, von denen ich weiß, Jahre schon weiß, dass sie brach liegen. Und es berührt mich nicht mehr. Als ich aufgehört habe, vor 5 Jahren in der Gemeinde zu arbeiten, da war sowieso Corona, man konnte eh schwierig in die Gottesdienste, ich habe aber auch ein bisschen Pause gemacht und dann war ich eine Zeit lang einfach weg vom Fenster. Ich habe das in der einen oder anderen Predigt schon mal erwähnt vor einem Jahr, als ich hier war, weil das auch ein Thema ist, das mich beschäftigt einfach. Wie entwickelt sich oder wie lebe ich Glauben plötzlich in einem anderen Umfeld, dass ich 15 Jahre einfach oder 20 Jahre meines Lebens so hatte und plötzlich ist es anders. Und ihr werdet vielleicht denken, naja gut, dann gehst du halt woanders in den Gottesdienst oder sonst was oder suchst dir eine neue Gemeinde oder dies und das. Aber es war nicht so einfach. Es waren Gedanken und es waren Themen bei mir, wo ich sagte, ich habe jetzt mal frei und ich brauche das auch nicht mehr zu machen und ich bin auch rebellisch. Ich brauche nicht vor dem Essen zu beten jetzt. So. Aber ich hörte auch auf, mit meinen Kindern zum Beispiel zu beten oder Kinderbibel damals zu lesen. Die waren ja noch kleiner. Und als ich mit einer Männerorganisation 4. Musketier in Schottland unterwegs war, wandern, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich stand da mitten auf dem Gras, es tobte Sturm um mich herum und ich merkte, wo bin ich eigentlich? Wohin habe ich mich eigentlich verlaufen? Ich weiß, dass ich geistliche Verantwortung tragen will und muss für meine Familie und ich tue es nicht. Ich lasse diese Mauern gerade in meinem Leben zerbrechen und das sind nicht irgendwelche, das sind ein Symbol dafür, dass der Ort, wo ich Gott begegne, wo Gott in meiner Mitte ist, dass es mir anfängt, egal zu sein, dass dieser Ort Stück für Stück wegbricht. Und da habe ich mir neu vorgenommen, zu sagen, ich möchte wieder mit meinen Kindern Bibel lesen und beten und. Und das klappte nicht von heute auf morgen und das dauert immer noch an. Und wir gehen Schritt für Schritt voran, miteinander als Familie. Aber ich weiß, dass ich diese Mauern habe brach liegen lassen. Und dass als es mir bewusst geworden ist, es mir wie Schuppen von den Augen fiel, natürlich. Das ist meine Aufgabe. Darum geht's. Und ich weiß nicht, wo in deinem Leben zerbrochene Mauern sind. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo in deinem Leben Themen sind, wo die Mauern Jerusalems brach liegen. Wo die Mauern Jerusalems, die zu diesem Leben gehören, wo Gott sagt, ich lebe in deiner Mitte. Ich bin in deinem Herzen. Ich bin in deinem Leben, nehme ich Gegenwart. Und wo in diesem Leben sind Mauern, die zerbrechen, die brach liegen. Das weißt nur du. Und ich könnte jetzt 17 verschiedene Punkte nennen, vielleicht dieses oder jenes. Spekulieren brauche ich nicht. Du weißt ganz genau, an welchem Punkt in deinem Leben vielleicht etwas sein könnte. Das sage ich jetzt so bewusst. Gibt es Bereiche, wo du dich vielleicht mit diesem Verfall abgefunden hast? Was hat Nehemia gemacht? Nehemia entwickelt zuerst eine Vision. Nehemia entwickelt eine Vision. Und die Mauern von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte, trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia 1, die Verse 3 und 4. Er hört davon, er realisiert, da liegt was im Argen. Und das liegt schon lange im Argen. Das kann so nicht bleiben. Wieso habe ich diese krasse, heftige Reaktion gerade? Gott, was ist zu tun? Und er entwickelt oder er bekommt diesen neuen Blick. Er hätte einfach sagen können, ist nicht mein Problem. Ist nicht mein Problem, dass ich mit diesem oder mit jenem im Streit bin. Ist nicht mein Problem, dass mein Chef so doof ist. Ist nicht mein Problem, dass in der Gemeinde die oder der irgendwas gegen mich hat. Ist nicht mein Problem. Das sagt er aber nicht. Er sagt, da ist was kaputt. Mann, da ist was kaputt. Und das soll nicht so bleiben. Das war nicht der Gedanke, dass das kaputt sein soll zwischen mir und dir, zwischen uns, zwischen mir und meinen Eltern, zwischen mir und meinem Gott. Und er zieht los und ne, ich sprach davon, dass er dann mit dem König spricht und so weiter. Und dann sammelt er die Leute, die Juden, die mitgehen können. Und er sammelt sie. In Nehemia 2, Vers 17 spricht er dann. Und nun sagte ich ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Nehemia spricht mit dem Volk, er zeigt nochmal diese Zerstörung und sie sagen, sie machen sich auf und wollen, sie machen sich auf und wollen dann gemeinsam die Mauern wieder aufbauen. Und ich habe mir so gewünscht, als ich mich mit Nehemia jetzt die letzten Wochen mehr beschäftigt habe, dass ich irgendwo vielleicht in einer guten Übersetzung, ich habe auch versucht im hebräischen Text mal zu gucken, aber das kann ich leider nicht ganz so gut auseinanderklamüsern, dass dort irgendwo der Vers drin ist und Gott sagte zu Nehemia, geh nach Jerusalem und bau die Stadtmauer wieder auf. So wie bei den Propheten oder so, ne? Und Gott sprach zu Jesaja und so weiter. Und dann, und Gott sagte, unser altes Testament-Dozent, Bernd Brockhaus, der, ja tatsächlich Bernd Brockhaus, der hier die Elberfelder Übersetzung auch geschrieben hat. Das war ganz spannend, der hat uns immer gesagt, schlag mal bitte da und da auf, streicht mal bitte den Vers einmal kurz durch und schreibt rechts daneben so und so. Die Bibelkommission hat mir damals nicht erlaubt, dass ich das so übersetze, aber das ist richtiger. Und da dachten wir so, was? Okay, aber er hat uns das beigebracht. Er sagte, es gibt diese Formel, da wo Gott spricht, wo Gott sagt, und das sagt Gott jetzt in diese Zeit hinein. Und dann hat er immer gesagt und ich krieg's nicht mehr los. Immer wenn ich das lese, ob es bei den kleinen Propheten ist, und Gott sprach zu Zephania, Das kam nicht bei Nehemia, weil dieser Vers nicht drin ist. Weil der Vers nicht dabei ist, wo es heißt, und Gott sprach zu Nehemia, mach dich auf und baue Jerusalem wieder auf. Aber in diesem Vers 17, wo Nehemia sein Herz teilt und sagt, ich erzähle euch, liebe Leute, was Gott mir gesagt hat und wie der König es mir erlaubt hat. Und jetzt überlegt mal, welcher König? Das heißt, Gott hat das Herz des Perserkönigs gelenkt und beeinflusst und die Geschicke dieser Welt zusammengeführt. Und am Ende des Tages geht es darum, dass Gott zu seiner Verheißung kommt, dass Gott seine Versprechen hält und er sagt, und ich werde euch nicht fallen lassen, und ich werde euch in dieses Land führen und ich werde euch überschütten mit Segen. Und die Leute sagen dann, die antworten dann nicht, ja, wir packen das, wir schaffen das, wir kriegen das hin, let's go, sondern sie sagen, und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Und wenn ich mich aufmache, um das zu klären mit meinem Geschwister, mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, mit meinen eigenen Eltern vielleicht, in der Gemeinde, auf der Arbeit, mit Menschen um mich herum, wo ich merke, dass Mauern brach liegen, dann stärkt eure Hände zum Guten. Das wünsche ich euch. Und abschließend, die letzten beiden Verse, die da noch dazugehören und dann, und das ist schon die Landung des in meinem Gedanken heute Morgen. Widerstände kommen. Ich habe sie gerade schon genannt. Sanballat, Tobia, Gershom, Widerstände kommen. Und in Nehemia 4, Vers 1, und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Ausbesserungen an den Mauern Jerusalems Fortschritte machten, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und völlig egal, welche Mauern du jetzt in dem Übertrag schaffst, wo du sagst, ja, vielleicht ist das heute ein Hinweis, vielleicht ist das heute Morgen ein Ruf und ich merke, das soll mir nicht mehr egal sein, ich möchte das angehen, ich möchte diese Situation klären. Es kommt Widerstand. Es kommt Widerstand. Und diese Tobias und Sanballats und Gershoms dieser Welt, das sind nicht, es wird kein Laserstrahl vom Himmel kommen, ja, und plötzlich muss man kämpfen, sondern es passiert alles hier oben und hier. Wieso willst du denn das jetzt machen? Lass doch, brauchst doch nicht klären. Ist doch jetzt eh egal, ist doch schon längst zu spät. Das schaffst du sowieso nicht. Oder? Und da bin ich ehrlich mit euch, was mir manchmal über den Weg läuft. Mach dich doch nicht lächerlich. Mach dich doch nicht lächerlich. Was denkst du, dass du das klären kannst? Mach dich nicht lächerlich. Ein Fuchs könnte auf diese Mauer springen und sie würde wieder einbrechen. So sagen sie in Nehemia. So spotten sie über die Mauern Jerusalems. Und dann glaube ich das, dann glaube ich wirklich, dass wenn ein Fuchs auf eine Mauer springt, die Mauer einstürzt. Habt ihr schon mal eine Mauer einstürzen sehen, wo ein Fuchs draufgesprungen ist? Ich nicht. Aber sie versuchen, sie damit zu verwirren und entgegenzuhalten. Und genauso passiert es in uns selber. Oder dass wir dem Raum oder Macht geben können. Und was machen sie dagegen? Sie kommen zusammen und beten. Und sagen, nein, wir stellen eine Wache auf, wir beten, dass der Schutz Gottes über uns reicht. Und genau in den Phasen, wo es darum geht, Dinge zu klären, Dinge wieder aufzubauen, Dinge, die brach liegen, wieder anzupacken, betet. Stärkt eure Hände zum Guten und betet. Macht es nicht einfach nur, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir klären das hier unter uns. Betet. Und warum? Und als ich ihre Furcht sah, Vers 8, Kapitel 4, Vers 8. Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Und jetzt kommt's. Und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Wenn Mauern brach liegen, Beziehungen zerstört sind, wir Raum geben dafür, dass die Tobias und Gershoms und Sanballats dieser Welt eindringen und alles kaputt machen wollen, dann stärkt eure Hände zum Guten. Betet um den Schutz Gottes und kämpft für eure Lieben um euch herum. Kämpft für eure Kinder, für eure Eltern, für eure Geschwister, für den Ort, in dem ihr seid. Kämpft, weil für die lohnt es sich zu kämpfen. Das heißt, ich kämpfe für die zwei da. Sorry euch allen anderen 100. Ich kämpfe für die zwei, für meine Frau, für meine Tochter in München. Für die kämpfe ich. Und für meine Eltern. Und für meinen Bruder. Und jemand kämpft für mich. Und jemand kämpft für dich. Und du darfst für die Menschen um dich herum kämpfen. Und jetzt merkt ihr, wenn das vielleicht geschieht, wenn wir Schritt für Schritt aufeinander zugehen, füreinander einstehen, auch für uns als Geschwister in der Gemeinde, füreinander da sind, miteinander beten, miteinander ringen. Und ich sage, an der Stelle liegt meine Mauer brach. Hey, ich habe es gemerkt. Es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Es sind keine Neuigkeiten. Ich weiß, dass das die Themen in meinem Leben sind, an denen die Mauer kaputt ist. Dann will ich füreinander, oder dann wünsche ich euch, dass wir füreinander einstehen. Und dass diese Vision oder dieses Neue darum kämpfen, dieses Neue daran arbeiten, dieses Neue um Gottes Schutz darum bitten, dass das überspringt von dem einen auf den anderen. Und dass wir als Gemeinde und als Gemeinschaft und als Christen dieser Welt einen Unterschied ausmachen können in unseren Familien, in dem Ort, in dem wir sind und mit den Menschen, denen wir begegnen. Weil, und heute ist Palmsonntag, ja, diese Mauer, die Nehemia aufgebaut hat, da war 400 Jahre später, reitet Jesus in die Stadt Jerusalem ein. Die Stadtmauer, die aufgebaut wurde, die neu aufgebaut wurde. Vielleicht haben sie die Stadt, vielleicht ist sie auch erweitert worden im Laufe der Zeit. Nichtsdestotrotz, dass Jerusalem wieder stand, dass Gott sein Versprechen eingehalten hat, dass Gott wieder Wohnung genommen hat und dass das Volk Israel mit Gott verbunden war, das hatte Bestand. Und das hatte so einen Bestand, dass Gott sagte, und jetzt schicke ich meinen Sohn, dass er kommt und hineinreitet in diese Stadt. Und wir Karwoche haben und Dinge passieren werden in dieser Woche. Nicht nur in der Ostertradition, sondern ich glaube auch bei dem einen oder anderen von euch. Ich wünsche euch ein gutes Hinhören. Vielleicht ein schweres Thema, aber ich wünsche euch ein gutes Hinhören. Und den Schutz Gottes und den Mut, eure Hände zum Guten zu stärken. Und ich beende mit dem allerletzten Vers. Und Daniel, ich kann dich schon mal bitten, ans Klavier zu gehen. Mit dem allerletzten Vers aus dem Buch Nehemia. Mit allem drum und dran, was da alles passiert ist. Und. Da endet Nehemia, das Buch Nehemia endet mit dem Satz, mit dem Gedanken, gedenke meiner, mein Gott, zum Guten. Zum Guten. Darum bitte ich.